Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist am 31. Oktober? Reformationstag, genau richtig. Also nicht mehr lange. Womit begann eigentlich die Reformation? Es war nicht das Gewitter, wo der junge Jurastudent Martin Luther rief: Hilf, du heilige Anna, ich will Mönch werden. Es waren auch nicht die Hammerschläge, mit denen der Theologieprofessor Luther seine 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche befestigte, sondern es war ein ganz stiller Moment. Luther saß in seiner Studierstube und las die Bibel, den Römerbrief. Er war verzweifelt. Er war an sich und Gott verzweifelt. Im Rückblick berichtet er: Ein ganz ungewöhnliches Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Ich raste in meinem verwirrten Gewissen und pochte ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an. Und dann geschah das Wunder. Luther schreibt weiter: Der Heilige Geist hat mir die Schrift in diesem Turm geoffenbart. Ich spürte, dass ich ganz und gar neu geboren bei geöffneten Türen ins Paradies selber eingegangen war. Da zeigte mir sofort die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Soweit Luther. Und das war der Anfang der Reformation. Wir schauen uns heute als Predigttext einen Text aus dem Römerbrief an, der Luther besonders wichtig geworden ist. Übrigens auch der Predigttext für den Reformationstag, aus Römer 3, die Verse 21 bis 28. Da schreibt Paulus: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Amen. Ein zentraler Text aus der Bibel, der nur nicht nur deswegen wichtig ist, weil er Luther besonders wichtig war, in Klammern, wir sind hier in einer reformierten Gemeinde, aber Calvin schätzte auch Luther sehr, darum also denken wir auch an Luther. Aber die Bedeutung dieses Textes zeigt sich auch an seiner Stellung in der Bibel bzw. im Neuen Testament. Der Römerbrief, aus dem dieser Text stammt, man könnte sagen, er ist eine Art Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Man kann das auch sehr gut geschichtlich erklären, weil Paulus wollte die Gemeinde in Rom besuchen, die kannten die noch nicht, und da musste er sich sozusagen vorstellen. Und vorstellen hieß für ihn nicht nur, also ich bin Paulus und so alt und sowas, komm da und daher, sondern wichtig war ihm, dass die wissen, was macht den christlichen Glauben aus, so wie er ihn versteht. Und er beschreibt darum im Römerbrief die Grundlagen des Glaubens. Man könnte sagen, so eine Art Kompendium, Zusammenfassung, Katechismus, wie auch immer man es nennen möchte. Und die Bedeutung wird auch noch dadurch unterstrichen, dass Paulus ausdrücklich betont, das ist jetzt nicht nur so meine Idee, was ich mir so zurecht geglaubt habe, sondern das wird auch schon im Alten Testament bezeugt. Vers 21, da hören wir, dass das schon im Gesetz und den Propheten so steht. Und damit ist gemeint das Alte Testament. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Ich wiederhole mich, aber ich empfehle immer wieder, auch Bibeltexte im Zusammenhang zu lesen. Nach Römer 3, aus dem unser Predigttext stammt, steht logischerweise Römer 4. Und in Römer 4, das ganze Kapitel, handelt von Abraham als jemandem, der schon Vorbild des Glaubens ist. Also eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Das zentrale Thema unseres Predigttextes ist Gerechtigkeit. Nun kann man fragen, was heißt eigentlich Gerechtigkeit? Man muss ja mal gucken, wie Begriffe eigentlich gemeint sind. Man kann Gerechtigkeit auf zweierlei Weise verstehen. Gerechtigkeit kann bedeuten, dass Menschen sich gerecht verhalten, dass Dinge gerecht verteilt werden zum Beispiel, dass Lebensmittel zum Beispiel gerecht verteilt werden, dass Noten in der Schule gerecht sind und so etwas. Oder auch gerechter Lohn, all dieses sozusagen eine gerechte Verteilung. Der andere Sinn von Gerechtigkeit, und das ist der, der hier bei Paulus gemeint ist, ist der, dass ein Mensch im Gericht Gottes als ein Gerechter gilt oder eben nicht. Also Gerechtigkeit heißt, er wird nicht verurteilt im Gericht Gottes. Und diese Gerechtigkeit, wie gesagt, ist hier gemeint. Schauen wir uns das an, genauer unter der Überschrift Gerechtigkeit in Gottes Sinne. Das erste dazu, die vergebliche Werkgerechtigkeit. Luther verstand unter Gerechtigkeit, Gott ist ein gerechter Richter, der gibt jedem, was er verdient. So hat er es gelernt und so denken viele bis heute. Sowohl in einer Positiv- als auch in einer Negativvariante. Ich fange mal mit der Negativvariante an. Die Negativvariante heißt, wenn einem irgendetwas zustößt, na, wer weiß, was der falsch gemacht hat, dass sowas passieren musste. Und Positivvariante, dass einer sagt, ich habe doch immer viel für andere getan, ich habe mich doch viel eingesetzt, ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht, da habe ich es doch verdient, dass es mir gut geht. So wie manche dann zum Geburtstag sagt, das hast du dir doch verdient. Also, einer tut was Gutes, geht einem gut, einer tut was Schlechtes, geht einem schlecht. Man kann das vergleichen mit einer Waage, dass sozusagen auf der einen Seite der Waage die guten Taten gelegt werden, auf der anderen Seite die schlechten Taten und da muss man gucken, wo die Waage halt eher ausschlägt. Und haben wir mehr Gutes getan, kommen wir in den Himmel, haben wir mehr Böses getan, kommen wir in die Hölle. Diese Vorstellung ist weit verbreitet. Wenn ich mit Menschen in den Glauben rede, dann frage ich sie manchmal, was denkst du eigentlich? Wer kommt eigentlich in den Himmel und wer nicht? Und dann kriege ich ganz oft diese Antwort, ja, die Gutes getan haben, kommen in den Himmel und die Böses getan haben, kommen in die Hölle. Falls man daran glaubt, dass es eine Hölle gibt, steht in der Bibel aber eindeutig drin. Und so dachte auch Luther. Und er ist daran verzweifelt. Warum? Man könnte doch denken, er hätte allen Grund gehabt, in den Himmel zu kommen. Er hat doch sein ganzes Leben für Gott gegeben. Und das war nicht einfach für ihn. Er musste sein Jurastudium abbrechen, das ihm den Weg in die höhere Beamtenlaufbahn geöffnet hätte. Das hat er alles zurückgelassen, um für Gott da zu sein. Ja, wer soll dann in den Himmel kommen, wenn nicht Luther? Und auch im Kloster hat er vorbildlich gelebt. Schon mit 29 Jahren war er Universitätslehrer, der in seinem Orden hoch geachtet war. Aber Luther erlebte im Kloster genau das Gegenteil von dem, was er sich erhofft hatte. Statt innerem Frieden, Unfrieden. Statt Trost, eine verzweifelte Trostlosigkeit. Gerade weil er ein frommer Mönch war, fühlte er sich schuldig. Er schreibt, ich habe mich immer mit großer Andacht zur Messe und zum Gebet bereitet und ging doch als Zweifler zum Altar und als Zweifler ging ich wieder davon. Da war ich der elendste Mensch auf Erden, denn ich kannte Christus nicht anders als einen strengen Richter, vor dem ich fliehen wollte und von dem ich doch nicht entfliehen konnte. Luther hatte Angst. Er hatte Angst davor, nicht gut genug zu sein. Und er sah nicht nur das, was er tat oder nicht tat, sondern er merkte, Schuld ist ja auch in meinen Gedanken. So viele schlechte Gedanken. Und dann strengt er sich immer mehr an, ich muss jetzt richtig fromm werden, nur noch das Richtige denken. Aber je mehr er sich anstrengte, desto verzweifelter wurde er, weil er immer wieder merkte, ich schaffe das nicht. Und so grübelte er immer mehr über den gerechten Gott, der ihn verurteilen würde. Luther hat am eigenen Leib erfahren, was Paulus in unserem Predigttext schreibt. Nämlich, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Das heißt, kein Mensch, egal wie fromm er ist, egal ob er im Kloster ist wie Luther, egal ob er ein Pfarrer ist, der hier auf der Kanzel steht oder wer auch immer, keiner kann immer so leben, wie Gott es will. Sie sind allesamt Sünder, ermangeln alle des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und Wieder Textzusammenhang. In den Kapiteln davor, ab Kapitel 1, Vers 18, da beschreibt Paulus also Verse kapitelweise die Schuld aller Menschen und sagt damals den Juden, die dachten, sie sind ein bisschen besser als andere, ihr seid genauso im gleichen Boot, alle sind schuldig. Irgendwann erdrückt es einen. Eine kleine Lüge zum Beispiel. Ach ja, ist auch nichts dabei. Aber dann geht es weiter. Und dann ist vielleicht irgendwann eine Beziehung, eine Ehe oder ein ganzes Leben zerstört. Mancher denkt, ich verhalte mich doch im Großen und Ganzen korrekt. Dann sagt Gott zu uns auch, wie der Mann in dem Video, das wir gerade gesehen haben, ihr seid das doch nicht, oder? Und so wie die Leute dann merkten, oh, ich habe ja auch den Müll bei mir, müssen wir zugeben, ja, auch in meinem Leben gibt es sozusagen Müll. Gibt es Schuld? Oder hast du noch nie irgendetwas getan, was Gott nicht will? Und weil das so ist, haben wir, so wie wir sind, alle miteinander keine Chance bei Gott. Wenn wir versuchen, durch das, was wir tun, Luther hat es genannt, durch die Werke gerecht zu sein, funktioniert nicht. Und darum ist also eine Werkgerechtigkeit, dass ich gerecht bin vor Gott durch das, was ich tue, und sei es noch so toll, es ist ausgeschlossen. Dieser Weg führt nicht weiter, führt in die Verzweiflung, wie der Müll und die Leute erdrückt hat. Ein zweites, die geschenkte Glaubensgerechtigkeit. Eines Tages kam für Luther der Durchbruch. Er erkannte, bisher habe ich die Gerechtigkeit Gottes ganz falsch verstanden. Er schreibt, da begann ich zu verstehen, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht die ist, mit der Gott uns richtet, sondern die, mit der er uns gerecht macht, und zwar durch den Glauben. Luther hat erkannt, was wir selbst nicht schaffen, hat Gott selbst geschafft. Er hat uns gerecht gemacht durch Jesus Christus. Paulus schreibt hier, Vers 24, dass die glauben, ohne Verdienst gerecht werden aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und dann nochmal, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, Vers 28. Also, wir können uns die Gerechtigkeit nicht verdienen. Keiner kommt zu Gott, indem er irgendwelche Vorschriften beachtet. Zu Gott kommen wir nur allein durch Jesus Christus. Nur durch ihn werden wir Kinder Gottes. Er hat sein Blut vergossen für uns. Er hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich uns blüht. Denken wir nochmal an das Bild der Waage. Eigentlich ist die Waage bei allen von uns so. Die Schuld wiegt schwerer. Egal wie viel Gutes wir tun, weil wir im Herzen so weit weg sind von Gott. Aber jetzt können wir uns vorstellen, auf die andere Seite der Waage kommt das Kreuz. Und das Kreuz wiegt schwerer als unsere Schuld, weil Jesus unsere Schuld getragen hat, schlägt die Waage bei uns sozusagen so aus. Nicht, weil wir gut sind, weil er alles für uns getan hat. Mit Jesus werden wir nicht verurteilt im Gericht. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, nicht gut genug zu sein. Wir sind frei. Eigentlich unvorstellbar. Bei uns wäre das nicht denkbar, dass ein Richter zu einem Schwerverbrecher sagt, also völlig klar, Sie sind schuldig, aber Sie verlassen den Gerichtssaal als freier Mann. Ein anderer hat die Strafe für Sie übernommen. Und genau das hat Jesus getan. Er hat uns freigekauft durch seinen Tod am Kreuz. Passend zu dem Video von den Berliner Verkehrsbetrieben noch ein Beispiel von einem Bus, diesmal aus London. Bis 2020 gab es in London noch Schaffner in Bussen. Zwei Deutsche mit mäßigen Sprachkenntnissen besteigen einen der schönen roten Doppeldeckerbusse in London. Der Bus war ziemlich voll, der eine fand unten einen Platz, der andere ging nach oben. Als der Schaffner kam und kassieren wollte, merkte der Mann unten, dass er kein Geld hatte. Er wollte dem Schaffner sagen, dass der Herr oben für ihn bezahlen würde. Er suchte nach den richtigen Vokabeln und sagte schließlich, the Lord will pay for me. Also nicht der Herr da oben im Himmel, der wird für mich bezahlen. Was in dem Doppeldeckerbus eher blamabel war, ist für Christen das Evangelium. The Lord will pay for me. Der Herr zahlt für mich. Er hat am Kreuz für mich bezahlt für alle meine Schuld. Nochmal Luther dazu. Darum, lerne Jesus Christus kennen, und zwar den Gekreuzigten, lerne ihm Lob singen und mitten aus der Verzweiflung über dich hinaus zu ihm zu sprechen. Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast das meine angenommen und mir das deine geschenkt. Und er fährt fort, diese seine Liebe bedenke ich unermüdlich und so wirst du seinen allersüßesten Trost erfahren. Müssen wir durch unsere eigenen Mühen und Qualen zur Ruhe des Gewissens langen, wozu ist er dann gestorben? Nochmal, das war der Anfang der Reformation. Luther hatte erkannt, Jesus hat alles für mich getan. Damals gab es Ablassbriefe. Ablass bedeutete, man konnte sich für Geld sozusagen freikaufen. Wer einen Ablassbrief kaufte, dem wurde gesagt, deine Seele wird es im Fegefeuer besser gehen. Die Reichen konnten sich also ein paar Sünden mehr leisten als die Armen und konnten vielleicht noch ihre Vorfahren mit freikaufen. Luther merkte, das ist alles Unsinn. Im Glauben an Jesus bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes geschenkt und darum dürfen wir damit keine Geschäfte machen. Keine Selbstkasteiung, kein Ablass. Übrigens eine Kleinigkeit bei der Übersetzung, die uns zeigt, wie wichtig Luther das war. Luther hat, als er die Bibel übersetzte, er war ja der Erste, der aus dem Urtext ins Deutsche übersetzt hat, gab schon andere Übersetzungen, aber nicht aus dem Urtext, und er hat in Vers 28 ein Wort dazugefügt, was nicht im Urtext steht, nämlich das Wort allein. Im Urtext steht nur, ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben. Luther hat hinzugefügt, allein durch den Glauben. Das ist kein Widerspruch zum Urtext, insofern sachlich richtig, aber man sieht, wie wichtig das Luther war, dass er hier einen besonderen Akzent gesetzt hat. Heute gibt es glücklicherweise keine Ablassbriefe mehr. Aber ich frage, gibt es das heute vielleicht auch manchmal, dass wir meinen, wir müssten uns sozusagen das Leben, die Anerkennung, Liebe erkaufen? Bei Gott oder eben auch bei Menschen? Dass jemand denkt, ich muss mir das oder das leisten, die und die Klamotten tragen, das und das Handy haben, damit ich was wert bin. Oder mein Haus, mein Garten, alles muss tipptopp aussehen, was denken sonst die Nachbarn? Oder irgendwo auf der Arbeit, in der Schule, hoffentlich bringe ich genug Leistung, kann ich mithalten mit den anderen? Wie schön ist es, von so einem Druck frei zu sein und zu wissen, mein Wert hängt nicht an dem, was ich tue und auch nicht an dem, was ich mir leisten kann. Wir hatten gestern einen schönen Nachmittag Kirchenkaffee, da ging es darum, um das Älterwerden. Auch für, wenn ich älter werde, eine befreiende Nachricht. Ich muss nicht Angst haben, ich bin weniger wert, wenn ich nicht mehr alles alleine schaffe. Mein Wert hängt allein daran, dass Gott durch Jesus mich frei gemacht hat. Er schenkt mir seine Gerechtigkeit aus Liebe. Wir haben eben am Schluss des Spots aus Berlin den Slogan gesehen der BVG, weil wir dich lieben. So sagt Jesus Ihnen und dir heute Morgen zu, du kannst frei sein von deiner Schuld, weil ich dich liebe. Ich lade Sie und dich mal ein, zu überlegen. Geht mal das bisherige Leben auf dieser Erde, das ihr hattet, durch und fragt, was war das Allerschlimmste, was ich in meinem Leben bisher getan habe? Das Allerschlimmste, was vielleicht noch keiner weiß oder wo ich mir selber was kaputt gemacht habe. Keine Sorge, ich frage jetzt keinen danach, aber überlegt mal für euch. Hast du was? Und jetzt stell dir vor, dass das, was du jetzt dir eingefallen ist, dass du es auf eine Karte schreibst, und Jesus schickst. Und was macht er? Er zerreißt diese Karte und sagt dir zu, genau das, was da drauf stand, das habe ich getragen für dich am Kreuz. In Kolosser 2 steht, er hat den Schuldbrief getilgt. Der Pastor Timothy Keller drückt es so aus. Die Kraft des Evangeliums wirkt in zwei Richtungen. Zunächst bewirkt sie die Erkenntnis, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und unmittelbar darauf folgt aber die andere, ich bin angenommener und geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Ein drittes und letztes, der Abschied von der eigenen Gerechtigkeit. Mancher wendet vielleicht ein, hat man den Paulus auch schon eingewandt damals, kann doch nicht sein, dass wir alles geschenkt bekommen. Man muss doch auch was tun. Das ist menschlich gedacht. Und so ist es auch in allen Religionen, neben dem Jesusglauben, ich muss irgendwas tun, um mir irgendwas zu verdienen. Bei Jesus bekomme ich wirklich alles geschenkt. Aber das heißt ja nun nicht, dass deswegen alles bleibt, wie es ist. Es gibt ja einen schönen Spruch, nicht? Jesus nimmt mich an, wie ich bin, aber lässt mich nicht, wie ich bin. Denn seine Liebe prägt. Liebe verändert. Liebe bewirkt auch, dass sich nicht nur äußerlich etwas verändert, sondern im Herzen, im Leben. In dem Spot der Berliner Verkehrsbetriebe hieß es, Müll ist kein Naturgesetz. So ist auch mit Jesus Sünde kein Naturgesetz mehr. Mit Jesus bist du nicht mehr verpflichtet zu sündigen. Du bist nicht mehr gebunden an die Kraft der Sünde, weil er dich von Grund auf frei macht durch seinen Geist. Paulus schreibt in Vers 27, dass das Rühmen ausgeschlossen ist. Rühmen meint hier den Stolz darauf, wie toll bin ich doch, den Stolz, ich bin besser als andere. Und wenn wir Abschied nehmen von unserem Stolz, verändert das auch den Umgang miteinander. Nochmal Timothy Keller, unser Umgang mit anderen ist von Demut geprägt, weil wir wissen, dass wir nicht aufgrund unseres außergewöhnlichen Wissens oder Charakters gerettet sind, sondern allein aus Gnade. Das Evangelium macht uns demütig und frei von moralischer Überlegenheit. Es macht uns selbst gnädig und befreit uns von Grübeleien darüber, ob Menschen das bekommen, was sie verdienen. Weil wir wissen, dass überhaupt niemand von uns die Gnade Christi verdient hat. Soweit Timothy Keller. Paulus schreibt, dass wir durch den Glauben vor Gott gerecht sind. Und das Glauben heißt eigentlich nichts anderes, dass wir vor uns selber, vor Gott oder auch vor anderen zugeben, wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Wir brauchen es, dass Jesus unsere Schuld vergibt und wir vertrauen uns ihm an, nehmen seine Liebe ganz persönlich an. Hast du das schon getan? Vielleicht bist du schon lange Christ. Da musst du natürlich nicht immer wieder Neuchrist werden. Ich sage zu meiner Frau ja auch nicht jeden Tag, ich will dich wieder neu heiraten. Aber auch wenn wir Christen sind, schleicht sich ja immer wieder dieses falsche Denken ein, weil das so menschlich ist. Dieses Denken, ja, ich kann oder ich muss ja irgendwas tun, um gerettet zu werden. Und das führt dann dazu, entweder, dass wir stolz werden, was habe ich getan, und auf andere herabsehen, die vielleicht meinen, wo wir meinen, sie wären schlechter. Oder, dass wir verzweifeln und sagen, ich bin so schlecht, Gott kann mich gar nicht lieben. Ich lade Sie und euch heute ein, verabschieden wir uns davon, auf uns selbst zu gucken. Auf das, was wir schaffen oder eben nicht schaffen. Schauen wir nur auf Jesus. Schauen wir auf sein Kreuz. Schauen wir auf das, was er für uns getan hat. Für Sie, für dich, für mich. Dass wir Jesus so erfahren können, das ist die Entdeckung der Reformation. Das ist schon über 500 Jahre her. Aber das, was Luther damals erlebt hat, ist bis heute hochaktuell. Auch heute können wir uns freuen darüber, dass Jesus allen, die an ihn glauben, seine Gerechtigkeit schenkt. Und es tut gut, sich das immer wieder zusprechen zu lassen. Lass uns beten. Jesus, wir können dir nur unendlich danken. Danken für das, was du für uns getan hast. Es ist so schön, dass wir keine Angst mehr haben müssen, nicht gut genug zu sein. Hilf uns, dass wir uns im Glauben neu festmachen an dir und erleben, wie sehr du uns liebst. Amen.
Wir wollen uns nun, wenn möglich, zum Fürbittengebet erheben. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir stehen hier auf den Stufen zu deinem heiligen Thron, weil du uns eingeladen hast. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich und danken dir für deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Du bist hoch erhoben. Jesus Christus, Gottes Sohn, wir beugen unsere Knie und neigen unser Haupt vor dir, denn du allein bist unser Retter und Heiland, unsere Zuflucht und unsere Stärke. Herr Jesus, du bist das Leben, du bist das Licht dieser Welt. Und auch wenn wir mit deinen Wegen für uns nicht immer einverstanden sind, so wollen wir doch dicht an dir bleiben. Fülle uns neu mit dem Heiligen Geist und stärke unseren Glauben. Lass dein Wort in dieser Kirche stets wahrhaftig sein. Für unseren Pastor und unser Presbyterium bitten wir dich um Kraft und Weisheit in der Führung unserer Gemeinde. Segne und behüte ihre Familien und schenke weitere Mitarbeiter für den Kidsco und weitere Musiker für den Gottesdienst. Wir bringen dir die Kranken, die Trauernden und die belasteten Menschen in unserer Mitte und bitten dich um Kraft, Trost und Heilung. Herr, sei ihnen nahe. Wir bitten für die Geschwister, die weltweit dein Wort verkündigen, um Mut und Bewahrung. Herr, steh ihnen bei. Für die Kriegsgebiete dieser Welt bitten wir dich um Frieden. Wir denken besonders an die Ukraine. Herr, lass das Leid der Menschen dort ein Ende haben. Und wir denken besonders an dein auserwähltes, heiliges Volk Israel. Allmächtiger Gott, gib ihre Feinde in ihre Hand. Lass die Politiker auf dich schauen und auf dein Wort hören. Sende deine Engel, Herr, zu den Geiseln, die noch immer qualvoll im Gazastreifen festgehalten werden. Und gib ihren Angehörigen die Kraft, das weiter auszuhalten. Unsere ganz persönliche Fürbitte wollen wir nun in der Stille vor dich bringen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns hört, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Was uns sonst noch bewegt, wollen wir nun in das Gebet legen, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.